Es ist Erntedank. Und bevor ich in mein Predigtthema starte, das auch mit oder da, worin Dank einen Anteil hat, es geht um das Thema Gebet, ist mir doch noch einmal ein Vers im Nachdenken über Erntedank wichtig geworden. Habt ihr sicherlich schon mal gehört, den Satz aus dem Neuen Testament: Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und ich habe immer irgendwie überlegt und gedacht, das Gegenstück zu einem fröhlichen Geber ist ein grummeliger Geber. Jemand, der so gibt, so nach dem Motto, naja, muss ich ja so. Und ich gebe dann eben so, damit ich irgendwie den Segen abkriege oder so, und ich mache das denn, weil ich eben muss. Und dann ist mir aufgegangen, das stimmt gar nicht. Das Gegenstück zu einem fröhlichen Geber ist nicht ein grummeliger Geber, sondern ein fröhlicher Behalter. Gott segnet uns und gibt uns alles das, was wir zum Leben brauchen. Er ist unser Versorger. Und es sollte uns dankbar machen, auch in dem, wie wir mit dem, was Gott uns anvertraut hat, auch an finanziellen und materiellen Gütern, auch wieder umzugeben und auch wieder ein Geber zu sein und mit anderen zu teilen. In das Reich Gottes hinein zu investieren. Und das Reich Gottes heißt nicht nur in die Kirche und deren Arbeiten, sondern auch in das soziale Geflecht, das uns umgibt. Wir haben heute als Projekt für unseren Erntedank, für unser Erntedankopfer einen Bereich aus dem Reich Gottes genommen, die Missionsarbeit in Frankreich, Gemeindegründung, Menschen mit Gottes Liebe dort zu begegnen vor Ort, dort zu investieren. Das wollen wir gerne unterstützen. Meine letzte Info war, dass die Gruppe um Björn Lüttke herum schon wieder dabei ist, eine weitere Gemeinde zu gründen. Das begeistert mich total. Das heißt, sie sind nicht nur irgendwo klein auf einem Fleck, sondern sie gucken, okay, wo können wir weiter auch Reich Gottes bauen und Menschen mit seiner Liebe berühren an anderen Orten. Das wollen wir da mit unserer Spende ganz besonders in Fokus zu nehmen. Aber einfach zu sagen, hey, ich bin beschenkt und ich möchte das gerne teilen. Teilen ist das Herz Gottes. Und wenn es fröhlich ist, umso besser. Aber fröhliches Behalten segnet Gott nicht. Das finde ich in meiner Bibel nirgendwo. Okay, soweit an der Stelle. Das war einfach nochmal, weil mir das so selber nochmal deutlich und wichtig geworden ist. Wo ich dachte, vielleicht ist es manchmal auch gut, lieber zu geben, auch wenn ich mich dabei nicht so super fröhlich fühle, weil mir ja am Ende doch irgendwie das Geld im Portemonnaie fehlt. Es fehlt immer, oder? Nee, am Ende fehlt es nämlich nicht, weil Gott wieder segnet und wieder beschenkt und wieder versorgt. Das ist nur der erste Gedanke, so, wenn ich es weggebe, fehlt es mir. Ja? Ja, und das ist auch eine Verheißung Gottes. Da werde ich euch nicht die Pforten des Himmels öffnen. Gut. Jetzt komme ich zu dem eigentlichen Predigtthema. Stell dir vor, du betest und Gott antwortet. Das wäre der Hammer, oder? Bibelvers, 2. Chronik 7, Vers 14 und 15. Wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Jetzt oder auch dann werden meine Augen offen und meine Ohren aufmerksam sein auf das Gebet an dieser Stätte. Ging damals um die Einweihung des Tempels, das war ortsgebunden. Das haben wir heute nicht mehr in der Form. Neutestamentlich ist jeder, der mit Gott unterwegs ist, der Jesus Christus seinen Herrn nennt, in Verbindung mit Gott durch den Heiligen Geist. Das heißt, es ist nicht mehr an Orte und Städte gebunden. Beten und Gott anrufen kannst du zu jeder Zeit und an jedem Ort. Das ist aber auch das Einzige, was sich verändert hat zwischen heute und damals in Bezug auf diesen Vers. Du möchtest, dass Gott antwortet. Natürlich, sonst würdest du ja nicht beten. Und oft kommt doch die Frage, wir haben gebetet oder ich habe gebetet, jetzt habe ich mich endlich mal auf den Weg gemacht und gebetet, möglicherweise auch so. Und man fragt sich, warum tut Gott nichts? Wo bleibt die Antwort? Oder auch von der anderen Seite betrachtet, warum lässt Gott das, was dann geschieht, zu? Trotz meines Gebetes. Nun zunächst einmal sei gesagt, Gott hat die Verantwortung für Leben auf dieser Erde in unsere Hände gegeben. Und damit meine ich die Menschheit im Allgemeinen erstmal. Er hat die Erde geschaffen, hat den Menschen geschaffen und hat gesagt, okay, das hier ist für euch. Bebaut es, bewahrt es, vermehrt euch da drin, breitet euch aus und nehmt Autorität über diese Schöpfung. Mit dieser Autorität kommt natürlich auch Verantwortung, wie das nun mal so ist mit Autorität. Wir hätten immer gerne die Autorität, aber wenn was schief läuft, hätten wir gerne jemanden, der die Verantwortung übernimmt. So funktioniert das Leben nicht, das habt ihr sicherlich schon festgestellt, wenn ihr älter als ein Jahr seid oder zwei oder drei, dann merkt man, okay, für die Dinge, für die ich Autorität habe, muss ich auch Verantwortung übernehmen. Gott hat den Menschen aber auch nicht allein in dieser Schöpfung gelassen. Das ist ja manchmal auch so ein Bild, was Menschen von Gott haben. Gott macht die Erde, Gott packt den Menschen da rein und dann sagt er, okay, ich komme hin und wieder mal vorbei und guck, ob es läuft. Das war nie Gottes Gedanke und Gottes Idee. Von Anfang an war er mit dem Menschen in seiner Schöpfung unterwegs, hat mit ihnen geredet, mit ihnen kommuniziert und ausgetauscht darüber, okay, wie können wir das machen? Was sind eure nächsten Schritte? Wie wollt ihr Leben gestalten? Bis dann der Punkt kam, wo der Mensch gesagt hat, okay, Gott, ich schaff das auch allein. Gucken wir uns mal an, ob der Mensch das allein schafft. Wie ist das denn mit dem Gebet oder mit der Frage, warum tut Gott nichts oder warum lässt Gott das zu? Das beginnt ja schon an der Stelle, dass diese Frage gestellt wird, wenn noch gar keiner nach Gott gefragt hat vorher. Wieso lässt Gott dieses oder jenes Unglück zu? Die Dürre diesen Sommer. Wieso lässt Gott das zu? Warum macht er das? Ja, könnte man ja erstmal fragen, hast du ihn denn darum gebeten, dass die Dürre aufhört? Okay, der eine oder andere wird sagen, ja, habe ich. Dann muss man natürlich dann nochmal wiederum weiter gucken in die Pläne und Gedanken Gottes. Und auch in die Voraussetzungen und die Begleitumstände. Nichtsdestotrotz, es bleibt die erste Frage, wenn wir erwarten, dass Gott etwas tut, die Frage danach, hast du ihn um Hilfe gebeten? Damit fängt alles an. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, schreibt Jakobus. Und viel zu oft denken wir, das müsste irgendwie so ein Automatismus sein, auch als Christen denken wir das viel zu oft. Ich bin ja Kind Gottes, also muss der Segen auch fließen. Aber Gott will nicht nur Segensversorger sein, sondern er möchte gerne gegenüber sein. Er möchte gerne mit dir die Dinge besprechen und mit dir unterwegs sein da drin. Und kennt ihr vielleicht den Spruch, Gott möchte gebeten sein? Ich mochte den Spruch lange Zeit nicht, weil er für mich immer so ein bisschen den Eindruck erweckt hat, Gott sitzt da und denkt sich so, ich gebe dir das nur, wenn du fragst, ich gebe dir das nur, wenn du fragst. Und irgendwie so mit komischen Hintergedanken. Ich weiß gar nicht, warum ich auf den gekommen bin, ob den von euch auch jemand hat. Der ist aber gar nicht da. Der ist überhaupt nicht da. Warum möchte Gott gebeten sein? Weil er Beziehung sucht. Darum möchte er gebeten sein. Nicht, weil er nicht gerne gibt, sondern weil er Beziehung sucht. Du hast gebetet, okay. Ich weiß gar nicht, wir haben... Vielleicht könnt ihr mir aus der Gebetsgruppe hier von montags und donnerstags morgens mal helfen. Wann haben wir ungefähr angefangen für Regen zu beten? Wisst ihr das noch? Ungefähr? Also spät, wenn du da schon weg warst. Ja? Da war es ja schon eine Weile trocken. Wie lange haben wir gebraucht, um überhaupt mal auch als Gebetsgruppe innerhalb dieser Gemeinde, Einzelperson weiß ich jetzt nicht, vielleicht habt ihr früher damit angefangen als wir, wir haben echt spät damit angefangen, wieder für Regen zu beten. Also da war es schon richtig, da waren schon die Ankündigungen, dass die Ernte schlecht wird da. Dass sie schlecht wird, nicht dass sie vielleicht schlecht wird, sondern das war da schon ganz klar. Da war auch nicht mehr viel zu retten. Auch nicht mit Regen, also ein bisschen noch, aber... Und genau genommen haben wir uns viel zu spät daran gemacht, dafür zu beten, dass es regnet, damit unser Land Segen hat und wir eine gute Ernte haben, damit wir versorgt sind. Mal ganz platt gesagt, selbst schuld. Als wir dann gebetet haben, kam auch Regen. Nicht so viel, wie wir uns erwartet haben zu Anfang, hat ein bisschen, ja, aber es hat dann, ich glaube, eine Woche später oder so hat es dann auch geregnet. Will ich jetzt nicht genau, vielleicht waren es auch 2 Wochen. Ich habe doch gebetet, aber, okay, wann hast du angefangen zu beten? Gebet sollte man am besten immer jederzeit und sofort tun. Ja, wenn man irgendwas hat, wo man sagt, okay, das ist mir wichtig, da vielleicht auch, da kämpfe ich mit oder vielleicht auch, da habe ich Fragen oder ich möchte gerne den Weg beschreiten, ist das ein guter Weg. Einfach mal zu Gott damit gehen und mal nachfragen. Mal hingehen und ihm das erzählen. Mal hingehen und die eigenen Gedanken und Vorstellungen und Ideen mit ihm teilen. So funktioniert Dialog. Und wenn ich Antwort von Gott erwarte oder erwarte, dass Gott zu mir redet, dann kann ich ja schon mal damit anfangen, dass ich ihn überhaupt aufsuche und Kontakt aufnehme. Okay, ich habe gebetet, aber die Frage nach dem Ergebnis, keine Antwort. Oder Antwort anders, als ich sie erwartet habe. Das ist ja manchmal auch nicht so ganz einfach zu sehen, dass Gott handelt, wenn es anders ist als das, was wir uns vorgestellt oder gewünscht haben. Eltern-Kind-Beispiel. Das Kind wünscht sich etwas und die Eltern stellen fest, das ist vielleicht nicht so ganz optimal für dieses Kind in dem Alter. Und schenken etwas anderes, sage ich jetzt mal. Das auch nicht schlecht ist, auch gut ist, vielleicht auch dem Kind entspricht, hoffentlich auch dem Kind entspricht und sicherlich auch dann dem Kind irgendwie Freude macht. Müssen jetzt ja nicht gerade irgendwie statt des Spielzeugs die Socken und die Unterwäsche sein, aber statt eines Spielzeugmaschinengewehrs vielleicht lieber ein Fernsteuerauto oder so, ja, so. Als Gedanke einfach mal. Und das derjenige, der gewünscht hat, sitzt erstmal da und denkt, ich habe nicht gekriegt, was ich haben wollte. Ist ja doof. Anstatt zu sehen, was wir Gutes empfangen haben auf unser Gebet hin, trauen wir dem nach, was wir gerne haben wollten und was wir nicht bekommen haben. Also auch da einfach mal den Blick ein Stück zu weiten und zu öffnen und zu gucken, vielleicht hat Gott ja doch schon geantwortet, nur auf eine andere Art und Weise, als ich es erwartet habe. Mal ein bisschen rechts und links von der eigenen erwarteten Gebetserhörung gucken, ob Gott nicht doch schon tatsächlich etwas auf den Weg gebracht habe. Und manchmal ist auch kein Aber dabei, ich habe gebetet und Gott hat gehandelt. Und ich hoffe doch sehr von Herzen, dass ihr das auch schon das ein oder andere Mal erlebt habt. Die Frage nach dem Ergebnis. Ich bete, was hat Gott getan? Die ist leicht gestellt. Aber wer bitteschön stellt die Frage nach den Voraussetzungen für erfolgreiches Gebet? Ich habe doch gebetet, Gott hat nicht geantwortet. Ja, Moment, jetzt kommen wir zurück zu unserem Bibelvers aus 2. Chronik. Und er beginnt mit, wenn mein Volk betet. Haben wir schon eben gerade drüber gesprochen. Kein Gebet, keine Antwort, ganz klar. Ja, also der erste Schritt ist, überhaupt erstmal zu beten. Der zweite Punkt ist, wenn mein Volk, das bei meinem Namen genannt ist, betet. Du glaubst nicht an Gott. Du handelst nicht nach seinen Vorstellungen und Werten. Aber in Notlagen erwartest du trotzdem, dass er für dich da ist. Ich bin schon vielen solchen Menschen begegnet. Wahrscheinlich war ich selber auch mal so einer. Ich beschwere mich darüber, dass Gott nichts tut, wende mich aber nicht an ihn. Ich beschwere mich darüber, über das ganze Leid in der Welt, und wenn es dein Gott, dann gebe dann, Punkt, 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 Punkt. Habe mich aber vorher nie mit ihm beschäftigt, auseinandergesetzt oder mal nach ihm gefragt oder gesucht. Ja, also die Schuld Gott in die Schuhe schieben, ist immer einfach, aber sich auf den Weg zu machen und mal zu überlegen, für wen wäre ich denn bereit, etwas zu tun? Ich stelle die Frage mal so rum. Nun, am liebsten tue ich etwas für Menschen, die in Kontakt mit mir sind, die ich kenne, mit denen ich unterwegs bin, zu denen ich Vertrauen habe, mit denen ich regelmäßig rede. Ja, für die tue ich am liebsten was. Und für die, die sich irgendwie total daneben benehmen, ich nehme jetzt mal krasse Beispiele, die straffällig sind, Vergewaltiger, Mörder oder so, für die habe ich überhaupt keine Lust, irgendwas zu tun. Warum sollte Gott irgendetwas für Menschen tun, die null Interesse an ihm haben und nur zu ihm kommen, wenn sie irgendwie Wehwehchen haben? Er sucht nach Menschen, die in Beziehung mit ihm leben. Und für die, die mit ihm in Beziehung leben, für die handelt er auch gerne. Wenn mein Volk, das bei meinem Namen genannt ist, bist du Teil von seinem Volk, bist du in Beziehung zu ihm, gehörst du zu seiner Familie, dann hast du viel bessere Chancen, dass er dir antwortet, als wenn das nicht so ist. Wenn mein Volk, das bei meinem Namen genannt ist. Nichtsdestotrotz tut Gott auch allen anderen Menschen viel Gutes. Auch denen, die nicht nach ihm fragen. Wenn man sich einmal umguckt, was wir trotzdem noch an Segen haben. Zusammenfassend tut der Vers im Neuen Testament, dass er lässt es regnen, ich weiß nicht, ob das Neues Testament ist, er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Klingt eigentlich mehr nach Altem Testament, aber er macht es definitiv. Ja? Da unterscheidet er nicht. Aber besonders oder dauerhaft und immer wieder persönlich segnen, tut er diejenigen, die zu ihm gehören. Und das ist deine Entscheidung, ob du zu ihm gehören willst oder nicht. Ob du sagst, nee, ich will diesen Gott nur irgendwo so als Puffer auf der Wartebank, wenn es wirklich mal richtig übel wird, dann kann ich ja nochmal überlegen, ob ich vielleicht doch mal auf ihn zurückgreife, auch wenn ich ihn eigentlich nicht will und auch nicht an ihn glaube. So, und wenn er auf dem Regal stehen bleibt, dann kann das vielleicht ein, zwei, dreimal funktionieren, dass er dir trotzdem wohlgesonnen ist und dich beschenkt, in deiner Notlage dir hilft. Aber es ist nicht das Gleiche, als wenn ich ihn hier nach vorne hole und ganz konkret und regelmäßig mit ihm unterwegs bin, in Beziehung zu ihm lebe und ihn dann um etwas bitte. Das ist ein völlig anderes Paar Schuhe. Das ist deine Entscheidung. Der Weg zu Gott ist frei. Wenn mein Volk, das bei meinem Namen genannt ist, ja, wenn was? Wenn sie beten und sich demütigen und meine Gegenwart suchen. Diese drei Dinge, demütigen, beten und meine Gegenwart suchen. Ich kann das nicht allein machen. Das ist vielleicht oft der erste Schritt in Richtung Gott. Ich will das nicht allein machen. Hat eine ganz andere Qualität. Ich will das nicht allein machen, heißt, ich könnte es vielleicht alleine machen. Und ich denke auch, dass da Ergebnisse bei rauskommen, die sich lohnen, die Qualität haben. Aber ich will es gar nicht allein machen. Und ich brauche es auch nicht allein machen. Wie genial ist das denn? Ich habe einen allmächtigen Gott, dem alle Ressourcen dieser Erde zur Verfügung stehen, an meiner Seite. Ich brauche es nicht allein machen, ich will es auch nicht allein machen, sondern ich wende mich an ihn, ich mache es mit ihm zusammen und ich kann mir sicher sein, es wird viel, viel besser als das, was ich alleine mit meiner Mühe und meiner Kraft irgendwie hinkriegen würde. Möglicherweise. Das ist mein Gott. Das ist der Gott, an den ich glaube. Das ist der Gott, von dem die Bibel spricht. Sich demütigen bedeutet, einzugestehen, ich kann das nicht allein, ich will das nicht allein, ich brauche das auch nicht allein. Ich wende mich an Gott nicht mit Forderungen, sondern mit Begegnung. Wenn Sie sich demütigen, ich kann das nicht allein, beten, Hilfe, Herr! Und wenn ich da dann aufhöre, dann habe ich wieder den Gott auf dem Regal, den ich raushole, wenn ich irgendwas brauche und wieder wegstelle, wenn ich denke, ich komme wieder allein klar. Aber der dritte Teil ist, demütigen beten und meine Gegenwart suchen. Wenn ich die Gegenwart von jemandem suche, dann bedeutet das, ich bin gern mit dem zusammen. Ich möchte mit dem zusammen sein. Ich mache mich auf den Weg, um mit ihm zusammen zu sein. Ich investiere etwas, um mit dieser Person zusammen zu sein. Ich investiere Zeit, ich investiere die Mühe, wie komme ich dahin, mir das zu überlegen. Möglicherweise muss ich etwas materiell oder finanziell aufwenden, damit ich dahin kommen kann. Gut, das ist jetzt aus dem Menschlichen gedacht, das ist bei Gott Gott sei Dank nicht so. Ja, du kannst einfach erstmal gehen, er ist da, er wartet auf dich. Aber das ist das, wonach Gott sucht. Demütigen, ich brauche ihn. Beten, Kontakt aufnehmen und dann nicht wieder wegstellen, sondern sagen, hey, Gegenwart suchen, bleib doch einen Moment da. Nimm dir noch einen Moment Zeit. Genieß doch mal die Zeit mit ihm, statt ihn nur rauszuholen, wenn es irgendwie gerade dringend ist. Kennt ihr das? Die dringlichen Sachen und die wichtigen Sachen? Die dringlichen, die macht man immer mal schnell und schiebt sie irgendwo dazwischen und dann ist man auch schon wieder weg und macht weiter. Für die wichtigen Sachen nimmt man sich Zeit. Für das, was dir wichtig ist, nimmst du dir Zeit. Sich demütigen, beten und Gottes Gegenwart suchen. Und dann kommt noch einer oben drauf. Als wäre das nicht schon genug, steht da auch noch, und sie umkehren, wenn sie das tun, und sie umkehren von ihren bösen Wegen. Es gibt dieses Sprichwort, die Rosinen aus dem Kuchen rauspicken. Mache ich auch immer, damit der Kuchen besser schmeckt. Eigentlich ist es andersrum gedacht, ich weiß, ich mag keine Rosinen, von daher ist es für mich umgekehrt. Wir hätten gerne das Gute und wir filtern gerne alles andere, was drumherum ist, was schwierig ist, anstrengend ist, Mühe kostet. Alles, was mich etwas kostet, filter ich gerne raus oder lasse ich gerne weg. Wir leben in der Instant-Gesellschaft. Ja, Mikrowelle. Rein, Minute, pling, Essen fertig. Super Sache. Kakao. Früher war das Milchkochen, Kakaopulver. Da musste man den auch noch extra süßen und das alles irgendwie anrühren und zusammenmischen. Heute ist das viel einfacher. Die Milch kommt in die Mikrowelle, machst du warm, kippst einen Löffel Kaba rein, rührst um, fertig. Ja, Suppe kochen. Brauchst nicht mal mehr Gemüse schnippeln. Das ist alles in Trockenform schon in dem Tütchen drin. Heiß Wasser drauf, fertig. Und wir denken, Leben müsste so sein. Wer ja, hätte ja auch was so, ein Teil davon hätte ja auch was, wenn das alles so mit heiß Wasser drauf und fertig ginge. Aber jeder von uns weiß genau, so funktioniert das mit Leben nicht. Du kannst dir nicht einfach die Rosinen rauspicken und alles mal eben auf schnell, schnell machen. Und das Gute mitnehmen und einkassieren und den Rest irgendwie vergessen. Ich will etwas von Gott haben, aber ich will ihm nicht folgen. Die Rosine kriegst du da nicht rausgepickt. Das funktioniert nicht. Alles, was Gott an Segen für dich bereithält, und sei dir gewiss, das ist mehr, als du dir jemals vorstellen kannst. Alles, was Gott an Segen für dich bereithält, funktioniert nur und kommt nur zu dir auf seine Art und Weise. Umkehren bedeutet, mit Gottes Werten zu denken und zu handeln. Wenn man durchs Alte Testament mal durchgeht, durch die Geschichten, eins von den Dingen, die immer wieder auftauchen und die Gott immer wieder an seinem Volk kritisiert und bemängelt, ist, dass sie nicht für die Armen und Schwachen Sorge tragen und dass die Reichen bevorzugt und die Armen unterdrückt werden letztendlich. Habe ich kein Problem mit, sagst du vielleicht. Aber vielleicht gibt es einen anderen Bereich, in dem Gott Richtlinien und Werte festgelegt hat, wo du sagst, gefällt mir eigentlich nicht so. Ich mache das lieber ein bisschen anders. Umkehren von den bösen Wegen heißt tatsächlich auch, Gott das ganze Leben und jeden Lebensbereich immer wieder hinzulegen und zu sagen, okay Gott, guck mal nach bitte, ob ich in allen Bereichen meines Lebens wirklich auf deinem Weg bin. Und wenn nicht, dann sag mir das bitte, zeig mir das und dann hilf mir bitte, das zurechtzubringen. Und hilf mir bitte, das zurechtzubringen heißt nicht, ich setze mich hin und warte, bis es Poff macht und Gott bringt alles zurecht, sondern dazu gehört auch, dass ich Dinge, die nicht in Ordnung sind, in Ordnung bringe und dass ich Verhaltensweisen, die nicht Gottes Werten und Willen entsprechen, verändere, Stück für Stück. Und wenn ich das alleine nicht kann, vielleicht mir auch Hilfe dazu suche, vielleicht auch irgendwie jemanden, einen Mensch, nicht nur Gottes Hilfe, sondern auch einen Mensch, dem ich Rechenschaft ablege und dem ich sage, du, das und das will ich ab jetzt anders machen, frag mich bitte nächste Woche, ob das geklappt hat. Ganz praktisch und konkret damit werden. Gott ist kein Gott der Theorie in solchen Dingen, sondern er möchte, dass dein Leben gut wird. Es ist ja nicht so, dass das, du hast ja auch was davon, wenn du Gottes Wegen und Werten folgst. Dein Leben wird heil und gesund. Und gleichzeitig sagt er auch, für noch mehr Segen, damit ich dir auch das geben kann und das tun kann, was du betest und wo du mich suchst und meine Gegenwart und Antworten von mir haben willst, dafür ist eine Grundvoraussetzung, dass du erstmal bereit bist, überhaupt diesen Weg mit mir zu gehen. Wie soll ich dich führen, wenn du noch gar nicht die Entscheidung getroffen hast, meine Wege gehen zu wollen? Und das kannst du jetzt schon in deinem Alltag zeigen. Es gibt schon ein paar Dinge, die einfach grundlegend von Gott festgelegt sind. Und wenn du bei denen schon sagst, da habe ich keine Lust zu, dann brauchst du Gott nicht noch um irgendwas fragen. Was soll ich tun? Ja, das und das. Ach nö, da habe ich auch keine Lust zu. Und beim nächsten Mal gehst du wieder und sagst, ich habe da eine Frage, wie soll ich denn damit umgehen? Irgendwann sagt Gott, weißt du, du hörst ja sowieso nicht zu. Jeremia hat das mal gemacht, er war Prophet im Alten Testament und musste immer mal wieder zum König gehen und dem Gottes Wort bringen und die wollten immer nicht machen, was der Prophet gesagt hat. Und hin und wieder haben sie dann auch selber, sind in eine Notlage gekommen, haben den Propheten gerufen. Was sollen wir tun? Frag bitte mal Gott, was wir tun sollen. Also die brauchten einen Vermittler noch damals. Frag bitte mal Gott, was wir tun sollen. Und der Prophet geht, weiß ich nicht, wo er hingegangen ist, nach Hause, in den Tempel oder was auch immer, und fragt Gott und kommt mit der Antwort wieder. Und der König sagt, das finde ich jetzt aber doof. So habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Nö, das machen wir jetzt aber so nicht. Wir machen das so und so. So, und nach 2-3 Malen, wo Jeremia dann immer wieder gerufen wurde, kommt er dann zum König und der König sagt, okay, wir brauchen eine Antwort von Gott, wie wir mit dieser Situation fertig werden, ist alles so dramatisch und gefährlich. Was wirklich ging um Kriege und also das war schon dramatisch. Und Jeremia sagt, nö. König, wie nö? Ich bin der König. Nein. Ich werde für dich nicht bei Gott nachfragen. Du tust sowieso nicht, was er sagt. Und das steckt mit in diesem Vers drin. Wenn mein Volk betet und so weiter und so fort. Und sie umkehren von ihren bösen Wegen. Das bedeutet, du musst Bereitschaft an den Tag legen und zeigen, dass du bereit bist, auch Gottes Willen zu tun, Gottes Wege zu gehen. Sonst brauchst du nicht bei ihm fragen. Jeremia lässt sich dann vom König übrigens erweichen. Doch, doch, wir tun auf jeden Fall, was Gott sagt. Jeremia lässt sich erweichen, geht nochmal hin, fragt bei Gott nach, kommt mit der Antwort wieder zum König. Was macht der König? Das gleiche wie vorher. Macht wieder nicht das, was Gott gesagt hat. Also, das totale Antibeispiel. So sollte man es nicht tun. So, das alles zusammen. Erstens, wenn mein Volk betet. Also hingehen mit allem, was dein Leben betrifft. Wende dich an Gott, nimm ihn mit ins Boot rein. Mach ihn zum Kapitän am besten. Ja? Mach ihn zum Kapitän, wenn mein Volk betet. Mach ihn definitiv zum Kapitän, denn zu seinem Volk schenkt Gott viel mehr Segen als denen, die nur hin und wieder mal Notlagen sich an ihn wenden. Wenn mein Volk, das bei meinem Namen genannt ist, sich demütigt, ich brauche dich, und betet, hingehen, und seine Gegenwart sucht, nicht nur den Notnagel mal eben vom Bücherregal holen, sondern tatsächlich mit Gott auch unterwegs sein und wirklich ihn kennenlernen und Zeit mit ihm verbringen, und umkehren von ihren bösen Wegen. Wie steht es mit deiner Bereitschaft, auch das zu tun, was Gott dir dann aufträgt und wie er dich leitet? Dann, jetzt endlich, zielgerade, kommen wir zum Ergebnis. Dann will ich hören, vergeben und heilen. Das ist doch, da wollten wir doch hin, oder? Das Problem ist, wir fangen immer mit dem Ergebnis an. Erst die Voraussetzung, dann werde ich vom Himmel her hören, eure Sünde vergeben und euer Land heilen. Was ist das Land in deinem Leben, das Heilung braucht? Was ist die Schuld in deinem Leben, wo du Vergebung brauchst? Was sind die Fragen, wo du Antwort von Gott brauchst? Geh einen Schritt zurück und guck, wo stehst du mit den Voraussetzungen? Unter diesen Umständen, die wir hier beschrieben haben, kommt diese Verbindung zu Gott dann auch zustande. Gott hört auch vorher schon. Also bedeutet hier, ich will hören, nicht nur ich werde es akustisch wahrnehmen, sondern auch ich werde handeln, ich werde reagieren. Die Reaktion Gottes ist Vergebung und das führt in Freiheit, Dinge und Situationen neu anzugehen, die wir vielleicht falsch gemacht haben oder wo wir vorher Gott ausgeschlossen haben und ohne ihn unterwegs gewesen sind. Und er will heilen, Kaputtes wiederherstellen, versorgen mit dem, was du brauchst, gesund machen. Möglicherweise kann das Krankheit bedeuten, vielleicht aber auch einfach strukturell heilen in deinem Denken oder der Art und Weise, wie du Dinge machst oder mit Dingen oder Menschen umgehst. Vers 15, das war alles Vers 14. Vers 15 lese ich noch einmal, lautete: Jetzt werden meine Augen offen und meine Ohren aufmerksam sein auf das Gebet. Gott ist bereit. Gott will, wenn du dich auf ihn einlässt. Mit diesen Gedanken wünsche ich euch einfach ganz, ganz viel Segen und Gebetserhörung auch. Und ich habe Sehnsucht danach, dass wir auch viel konkreter noch an diesen Dingen arbeiten und damit umgehen, mit Gott unterwegs zu sein, damit wir auch noch viel mehr von dem, was Gott an Segen schenken will, in unserem Alltag erleben. Amen. Herr, dass du gerne antwortest. Und ich bete darum, Herr, dass du unsere Herzen berührst und unsere Herzen und Gedanken auch reinigst, Herr, und erneuerst. Bete darum, dass du uns frei machst von der, vielleicht einfach von diesem Egoismus, immer irgendwie das Beste haben zu wollen, aber nichts dafür tun zu wollen, diesem Instant-Gedanken, dieser Notnagellösung. Dass wir einfach verstehen, wie gut und wichtig es ist, mit dir unterwegs zu sein. Unser Leben mit dir zu teilen. Dich mit in unser Lebensboot hineinzuholen und vor allem dann auch mutig zu sein und dich ans Steuer zu lassen. So viel Mut brauchst du gar nicht, es kann uns nichts Besseres geschehen. Und ich bete darum, Herr, dass du brauche ich nicht. Deine Verheißung ist wahr und steht fest. Dass du dann antwortest und hilfst und vergibst und heilst. Und damit dürfen wir rechnen. Danke, dass du sagst, jetzt sind meine Augen und Ohren offen für euer Gebet. Amen.